Gib mir deine Daten.
Yeah. Das Müllharmonische Orchester aus Gera, und man wird es nicht glauben, in den 80ern wurde dieser Song geschrieben, dieser Text bezog sich natürlich auf die Stasi, und einer der Fan von dem Stück ist Tino Melzer, der ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo Herr Melzer.
Hallo Herr Rose, ich grüße Sie, servus. Ja.
Sie haben jetzt mitgewippt und finden das gut, und der Text ist irgendwie komischerweise immer noch aktuell, oder?
Der Text ist aktueller denn je, er hat natürlich die Einbindung in einem Apparat Stasi, die fernab der Rechtsstaatlichkeit waren, das ist glaube ich eindeutig, aber wir hatten den ja als bei meinem letzten Besuch, ich glaube als Abschluss Song. Ja. Ich habe mir das hinterher nochmal angehört und seitdem bin ich ein absoluter Fan dieses Textes und auch dieser der Musikkultur dahinter. Also es wirkt ja so, als würde man irgendwie Steine in den Garten tragen oder sowas, oder irgendwie passt. Wunderbar.
Ja.
Ganz toll.
Das ist ein gutes Mittel, um das warm zu werden, für das Thema zu sensibilisieren, denn das ist ja Ihr Job und ein schwerer Job, das dröge Thema Datenschutz und jetzt auch noch Informationsfreiheit so zu erklären, dass ich als Dulli das auch verstehe, dass die Leute, die es hören, auch verstehen und sagen, also der jetzt schon wieder. Haben wir nicht genug Probleme? Es kommt ja noch mit seinem Datenschutz um die Ecke. Und wir haben ja beim letzten Gespräch gesprochen über den Datenschutz, aber die Informationsfreiheit haben wir so ein bisschen nicht mehr geschafft, weil wir uns verplaudert haben. Das ist ja die Idee. Wollen wir diese Stunde nutzen, um mal über die Informationsfreiheit zu reden?
Sehr, sehr gerne, weil das tatsächlich eben in meinem Titel ja auch das zweite Steckenpferd ist sozusagen, also der Landesbeauftragte für den Datenschutz und natürlich für die Informationsfreiheit. Und die Informationsfreiheit ist etwas ganz anderes vom Feld als der Datenschutz. Und ich freue mich, mit Ihnen die kommende Stunde darüber mal zu sprechen.
Also wir haben ja das Transparenzjahr 2025. Es gibt auch noch einen regionalen Bezug. Hier um die Ecke ist das wunderbare Augustinerkloster. Und da wird ja so eine Tagung stattfinden. Ist es halt wieder nur für Experten, oder kann ich da als einer, der sich nicht so auskennt, dahin gehen? Diese Informationsfreiheitskonferenz klingt irgendwie gut. Am 26. November Augustinerkloster. Darf ich da mitkommen als Journalist? Oder als Bürgerin oder Bürger, oder ist das so ein Profi-Ding?
Nein, also Sie sind genau, weil wir das als Ziel haben, eben auch solche Veranstaltungen maximal transparent zu gestalten. Was machen wir dann da? Und sofern meine Kollegen jetzt nicht für Teilabschnitte die nicht öffentliche Sitzung sozusagen nach der Geschäftsordnung einfordern würden, ist das eine Veranstaltung, die besuchbar ist. Man kann kommen. Wir haben natürlich Kapazitätsthemen. Das ist ein überschaubarer Rahmen. Aber Sie sind recht herzlich eingeladen, Presse, Bürger, Bürgerinnen. Wir haben auch einen Livestream. Das ist sozusagen das erste Mal eingeführt worden im Mai, im Juni in der Veranstaltung in Jena. Das war für mich sehr, sehr aufregend. Das war das erste Mal, aber auch das ist sozusagen, wer A sagt, sagt B. Also wer über Transparenz spricht, anfängt, muss sich auch selber in die Karten gucken lassen. Das ist für den Ding, Vorsitz, ich bin ja der Vorsitz, deswegen das Transparenzjahr. Thüringen hat den Vorsitz über Bund und Länder an der Stelle. Ist das natürlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Sie wissen es, eine Live-Sendung, man kann auch mal was schief gehen sozusagen. Oder das Wording ist an einer Stelle vielleicht etwas irritierend. Das ist eine Herausforderung, aber wir haben das gut gemeistert. Und jetzt gebe ich Ihnen das mit, wir hatten glaube ich um die 105 Zuschauer im Stream. Und das für eine für ein solches Thema, das hat mich absolut begeistert.
Ja. Absolut, das ist wirklich viel, muss man sagen. Es gibt Veranstaltungen, wo da freut man sich, wenn 30 Leute schauen.
Denken, oh, na ja. Alles schon erlebt, genau. Ja, ja. Also über Riesenthemen gesprochen, im Gesundheitsdatenschutz, und du hast ungefähr das Gefühl, du sprichst vor 30. Da hatten wir auch tolle Themen, prominente Themen, das ist klar. Aber 100, 105 roundabout, das war schon eine gute Hausnummer.
Wer also nicht bereit ist, das gar nicht kann, ins Augustinerkloster kommen, soll es halt über den Livestream machen, aber an den Ort zu gehen, ja, der ist ja schon mal gut, oder? Also er ist ja historisch aufgeladen, er ist technisch und von der Architektur her, ich bin da gern bei Veranstaltungen. Er ist irgendwie eine angenehme Aura dort, oder? Wie erleben Sie das?
Also ich habe jetzt selber dort auch 1, 2, 3 Veranstaltungen schon gehabt, und beim Landesdatenschutzbeauftragten ist das Kloster, glaube ich, schon sowas, eine historische Verbindung. Also viele Veranstaltungen haben da schon stattgefunden. Ich finde das Setting insgesamt sehr, sehr schön. Sie sagen, es ist historisch untermauert und untermalt. Es ist mal was anderes als so eine große Halle oder mit viel Licht, und man kann sich anders drauf einstellen. Ich bin ganz gespannt, wie das ist. Es ist eine Herausforderung immer für meine Mannschaft, für mein Team. Deswegen bin ich in der Vorbereitung als auch in der Nachbereitung immer sehr, sehr dankbar, dass das klappt. Es sind immer mal so 1, 2 Sachen, die am Tag da auch natürlich auflaufen. Aber ich freue mich auf die Veranstaltung, und ich denke, wir werden die genauso gut über die Bühne bekommen wie im Juni in Jena.
Da guckt ja ganz Deutschland auf uns, da kommen die Experten zu uns. Hat das die Aufmerksamkeit, die es eigentlich braucht? Das Thema, weil wir kommen ja von überall her, die Leute.
Also grundsätzlich hat es die Aufmerksamkeit. Wir haben auch unter meinem Vorsitz eine wilde Startphase in diesem Jahr gehabt. Wenn Sie sich vielleicht daran erinnern können, es gab im Bereich Februar Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, also auch aus meinem Heimatbundesland, der sich im Rahmen der Vorhaben nach Bildung der Bundesregierung dafür ausgesprochen hatte, so ist das ja kolportiert worden, weniger Transparenz sozusagen mitzubringen. Diese Diskussion ist entstanden. Wir haben gegengehalten, ich habe gegengehalten, das ist auch in der FAZ entsprechend positioniert worden. Was wir derzeit brauchen, ist nicht weniger Transparenz, nicht weniger Möglichkeiten für Bürger und Bürgerinnen am demokratischen Diskurs teilzunehmen. Wir brauchen viel, viel mehr. Und wir brauchen vielleicht eine kluge Idee, dass wir die Papiere nicht in den Drucker und dass sie jemand nicht abholt, sondern Plattformen. Plattformen wird die Lösung sein dafür.
Wir müssen trotzdem nochmal ans Grundsätzliche gehen. Der Datenschutz haben wir beim letzten Mal schon intensiv besprochen. Was ist denn die Informationsfreiheit in Abgrenzung zum Datenschutz? Was bedeutet Informationsfreiheit? Erklären Sie es, wie Sie es jetzt Ihrem Sohn oder mich als einfach strukturierten Journalisten erklären würden?
Ja, ich hatte ja letztes Mal genau dieses Beispiel immer so beigebracht mitgebracht, dass ich das versuche, meinen Kindern zu erklären. Ja. Und wenn die das verstanden haben, dann könnte ich es vielleicht auch nochmal weiter.
So können wir es vielleicht mal machen.
Einfach im Endeffekt bedeutet das, dass jeder Mann, auch in Thüringen wirklich jeder Mann, jede Frau, einen Zugang zu staatlichen Informationen hat, um die Verwaltung sozusagen dahingehend zu prüfen oder sich ein Vorhaben genauer anzuschauen, Informationen zu bekommen und sich eine kritische Meinung für den demokratischen Diskurs bilden zu können. Beispiel, Spielplatz wird in Gemeinde X, soll zugemacht werden, keiner weiß genau warum, weshalb, wieso, und es gibt eine Bürgergruppe, die das genauer wissen möchte, die stellt einen Antrag nach dem Thüringer Transparenzgesetz, es gibt da eine gesetzliche Grundlage in Thüringen für und damit bekomme ich Unterlagen zugeschickt, es sei denn, es sind Ausnahmetatbestände, da geht es dann aber wirklich um den Weltfrieden oder um den Frieden in Thüringen und interne Vorgänge, das muss man, ist ein enger Katalog, aber grundsätzlich bedeutet das, dass jedermann das, was der Staat macht, auch überprüfen, nachvollziehen kann, sich seine Meinung dazu bilden kann.
Also einfacher zu sagen, da haben sie wieder das gemacht, da wurden wir wieder und sie haben sie die da oben. Ne? Das bedeutet natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Wenn ich, also das kann das sein, dass wir da auch, dass manche Leute dann ihre Haltung überprüfen müssen und aus dem Meckern, aus der Nölecke rauskommen und sagen, okay, jetzt schaue ich denen mal auf die Finger, jetzt gucke ich mal, ich kann mir das anschauen und bin nicht hilflos ausgeliefert.
Davon bin ich überzeugt, lieber Herr Rose, weil Sie haben es erwähnt und ich kann das Beispiel aus dem letzten Jahr, da war ich noch nicht im Amt, da gab es auch in Thüringen viele Bauern, die sich sozusagen zusammengetroffen haben, um Dokumente und Handeln des Staates auf der Bundesebene kritisch natürlich zu betrachten. Das ist auch kein Problem. Ja. Aber die Frage ist ja immer, und da sind wir generell in der Generation, was für Fakten haben wir eigentlich? Mhm. Was ist die Ausgangsbasis unseres Diskurses? Und wenn ich dann nicht über die vollen Informationen verfüge, ich kann ja auch zum Ergebnis kommen, das, was der Staat dort gemacht hat, ging gar nicht anders. Das ist eine tolle Idee, der musste das so machen. Das hängt dann davon ab. Aber es ist ein Nischenthema. Ich gebe Ihnen auch recht. Ich werbe für dieses Thema, auch für diesen Anspruch, den man hat, als Bürger und Bürgerin, sich diese Information zu besorgen. Und ich glaube, tatsächlich wäre der ein oder andere Diskurs der letzten 2-3 Jahre auch auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level gelaufen, eher zur Faktenorientierung hin und nicht, dass wir in der ersten Diskursebene uns erstmal darüber unterhalten müssen, was ist das hier eigentlich für ein Faktum? Wo kommt dieses Datum her? Worüber reden wir hier eigentlich?
Nun könnte man sagen, wir geben auf. Dino Melzer gibt auf, Carsten Rose, weil es hat ja eh keinen Sinn, die Macht der Social Media Geschichten ist so stark, der Meinungsbildung, dass im Grunde nur das, was aufregt, was polarisiert, hochgespielt wird und diese Faktenlage gar nicht mehr so interessant ist. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass es doch irgendwie noch geht, dass es wichtig ist, dass wir faktenbasiert uns informieren und nicht nur zudröhnen lassen von Social Media im Grunde dort eine gezielte Meinungsbildung läuft.
Also zunächst erstmal daraus, dass ich davon absolut überzeugt bin, dass in der Art, wie wir demokratisch, freiheitlich zusammenleben, dass genau das ein sehr, sehr wichtiges unterstützendes Element ist. Informationsfreiheit, Transparenz, maximales Verständnis, was passiert um mich herum. Maximales Verständnis auch den Diskurs sozusagen mitzunehmen. Ich komme darauf und man muss sich das wahrscheinlich immer mal wieder auch gewahr machen. Ich war im Juni auf der Internationalen Freiheitskonferenz.
Wo war die?
Die ist in Berlin gewesen, im feinen Adlon Hotel. Ja. fein. Aber da ist die ganze Welt zusammengekommen. Wenn ich da mal erwähne, es gibt Länder, es gibt Geografien, wo sie für die Frage, warum haut ihr die Bäume bei uns in der Straße um, sein Todesurteil unterschrieben wird, weil man nach dieser Information fragt und weil der Gegenüber das Gefühl hat, oh oh, hier passiert jetzt was. Gibt es viele Länder, wo sie dafür mit dem Leben fürchten müssen, während wir in Deutschland in einer Ausgangslage sind, die um die 2000er herum, 2006 sich wunderbar auf die Bahn gebracht wurde, Informationen, Freiheit, Anträge zu stellen. Aber jetzt in den letzten, insbesondere im letzten Jahr natürlich auch in dem Bereich Bürokratiebelastung, der Staat hat doch keine Zeit, was liefert man dann da ab, etc. etc. Also es gibt gute, oder es gibt Argumente, nicht gut, es gibt Argumente natürlich zu sagen, das schaffen wir wieder ab, das wollen wir gar nicht mehr so haben. Wir haben eine gute Mindsetting-Kultur für in Deutschland für dieses Thema. Thema. Was ich Ihnen aber auch mitgebe, wir waren in der letzten Erhebung, jetzt muss ich ein bisschen, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was die Quelle war, waren wir vor Weißrussland, was den Transparenzansatz angeht. Das ist so die letzte, das letzte Stimmungsbild. Ja.
Aber ich dachte, wir sind die Guten.
Wir sind sozusagen in dem einen Bereich, weil wir eine gesetzliche Grundlage dafür haben, gut dabei, aber das müssen wir eben auch leben. Und ich gebe es Ihnen nochmal nach, ich komme jetzt, bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es im OECD-Fahrwasser war, aber es gibt eine Sichtung sozusagen, dass Deutschland natürlich noch mehr Transparenz kann. Es gibt andere Länder, da läuft das noch flüssiger. Wir haben Luft nach oben, nach vorne sozusagen, so würde ich das beschreiben.
Lassen Sie uns noch mal über die politische Stimmung reden. Sie sagen, es gibt Länder, wo das gar nicht gewünscht ist, autokratische Systeme, auch in sogenannten Rechtsstaaten und Demokratien gibt es immer wieder Bestrebungen, dass sich Politik und Verwaltung nicht auf die Finger schauen lässt. Also Philipp Amthor ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass tatsächlich politische Bestrebungen, woher kommt denn dieser Drang zu sagen, wir machen das mal für euch? Ist das so ein paternalistischer Ansatz, sagen wir Experten, erklären das mal für euch, ihr müsst das gar nicht alles wissen, das ist nur störend, wenn da jemand Fragen stellt?
Also das kann vielleicht einen Hintergrund darstellen. Ich denke, dass, und so wie ich die Erfahrung gemacht habe, auch als Vorsitzender der Informationsfreiheitskonferenz Beauftragten, ist es eher die Bürokratie und die Angst, auch etwas falsch zu machen in einer Verwaltung, weil sie haben eben ein Thüringer Gesetz und dieses Thüringer Gesetz hat zwei grundsätzliche Wege. Entweder es läuft auf Anfrage, also Sie, Herr Rose, schreiben der Stadt Erfurt, schickt mir mal, was ich, eure Baupläne für das. Oder es ist sozusagen vom Staat in einem relativ einfachen Verfahren per se ins Internet zu bringen, auf eine Plattform, nämlich die Thüringer Transparenzplattform. Und da sollen sie sozusagen alle Dokumente, die es vom Staat gibt, gelistet mit einer schönen Suchmaschine am besten oder vielleicht auch einem KI-Tool finden, sodass sie in dem Bereich Thüringen wissen, in meiner Umgebung, hier, das ist das, was mich stört. Jetzt habe ich den Hintergrund, ich weiß jetzt, warum das so ist. Und ich gründe jetzt vielleicht die Waschbärpartei oder sowas irgendwie, weil mich das jetzt angeht, das Thema. Und damit kommen sie rein. Also Information ist ja die Quelle für vieles im 21. Jahrhundert. Sie haben darüber gesprochen, es gibt Meinungs- oder Gatekeeper, nenne ich sie, im Social-Media-Kontext, die natürlich auch staatliche Informationen und die Art und Weise, wie man das ausliest, in eine gewisse algorithmische Richtung bringt. Und ich bin eben dann ein Fan davon, dass man in Thüringen sagt, okay, ich brauche das, will das von der Stadt haben, schickt mir das zu, Kopiekosten meinetwegen nehme ich auch noch mit, dann weiß ich, worum es hier geht und kann mir das in Ruhe anschauen und meine Bürgerbewegung dann entsprechend darauf gründen. Das wäre natürlich das Ziel. Es ist eine gesetzliche Grundlage, die Demokratie stärken soll. So würde ich das in einem Satz mal beschreiben.
Klingt gut. Ein gutes Beispiel ist jetzt Erfurt, noch vor weiß nicht, 10 Jahren, ich weiß nicht, wann das anfing, wenn man da eine Beschlussvorlage, ein Protokoll, eine Einschätzung haben wollte, musste man sich das direkt holen. Im Moment gibt es ein Portal, da haben die Piratenpartei hat das gefordert und gesagt, ja, das geht doch alles technisch nicht und so weiter. Mittlerweile gibt es dieses Bürgerportal und ich kann mir die ganzen Vorlagen von der Stadtverwaltung, also ich kann nachvollziehen, wie Stadträte im Grunde entschieden haben und wie Verwaltung entschieden hat. Ist jetzt eine Selbstverständlichkeit, aber von alleine kommt es nicht. Da ist immer ein bisschen Kampf dahinter und Auseinandersetzung. Da muss man sich dafür einsetzen. Kann das sein?
Also es ist eine große, breite Aufklärungsarbeit natürlich auch zu leisten, auch den Verwaltungen in Thüringen so ein bisschen die Last zu nehmen, vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen, dass das Prozesse sind. Man muss ja gegebenenfalls auch Daten schwärzen, also der eigenen Beschäftigten. Man hat den Datenschutz auch dort zu beachten. Da nimmt man natürlich ein bisschen Druck dann vom Kessel, wenn man Angebote macht, Beratungsangebote macht. Das macht der TLFD, also der Landesdatenschutzbeauftragte auch. Es ist eine Frage der Ressourcen auch dort. Also ich kann jetzt nicht maximal Schulen, wie ich es gerne hätte. Aber wir haben ein Thema, was auch die Gemeinden natürlich auch antreibt. Und dort ist ja diese Kontaktebene nochmal eine andere. Da wohnt der Bürger, der die Information hat, eine Straße weiter. Also hier aus Erfurt manchmal bis nach Eisenach und Gera, das ist ein weiter Weg. Ja. Und grundsätzlich ist es so, dass sich das seit 4-5 Jahren wunderbar eingeschliffen hat. Ich habe jetzt allerdings auch ein bisschen die Befürchtung, es gibt jetzt einen Entwurf eines Thüringer Entlastungsgesetzes aus der letzten Woche auch heraus und man möchte schon ein paar Vorschriften aus dem Thüringer Transparenzgesetz anfassen. Ich habe mich kritisch geäußert, weil ich glaube, dass man da einfach nochmal ins Gespräch kommen müsste. Es ist im Bereich der Kann-Ebene und es ist auch dort Entbürokratisierung und Entlastung, aber da wieder der Eingang, ich glaube, wenn man eine gute Plattform nutzen kann und das Dokument einfach von A nach B mit einem Mausklick, dann hat man gar nicht mehr so viel Bürokratie an dieser Stelle. Wir werden das abwarten. Der TLFDI wird sich in dem Verfahren natürlich kritisch mit einbringen. Wir haben auch eine erste Stellungnahme abgegeben.
Wir haben dieses Transparenzgesetz in Thüringen. Wie wird das genutzt? Haben die Zahlen oder ist das, wird es wirklich genutzt?
Leider habe ich
Thema Gebühren, ja. Hamburg, Transparenzportal und so weiter. Ist da noch ein bisschen was zu tun?
Also ja, ganz klar. Wir haben eine Evaluierung gehabt über eine gute Mannschaft, das ist von der Verwaltungsschule Speyer. Das ist begleitet worden. Das Gesetz ist ja seit 2020 sozusagen scharf. Dann haben wir die Corona-Pandemie gehabt. Da ist, glaube ich, ganz, ganz viel über dieses Gesetz gearbeitet worden, ohne dass man das wusste. Also ich glaube, im Gesundheitsministerium sind wahrscheinlich 250 Fragen in der Stunde eingegangen. Und all diese Antworten dazu, der Bürger fragt den Staat, basieren gedanklich auf dieser Ebene sozusagen. Das ist schon mal toll, aber es gibt, glaube ich, keine wirklichen Zahlenübersichten derzeit. Und es gibt auch noch keine absolute Auswertung dieses Evaluierungsberichtes, der da entstanden ist. Ich meine, das ist auf der Webseite des Landtags alles irgendwo auch hinterlegt. Ich meine auch auf meiner Webseite, aber es gibt noch keine abschließende Auswertung dazu.
Aber
mein Eindruck ist, es wird genutzt, aber noch zu wenig, ohne dass jetzt in Zahlen ausdrücken zu können.
Grundsätzlich kann man mal sagen, wir erleben ja eine massive Vertrauenskrise in staatliche Institutionen und jetzt so würde ich jetzt mal sagen, dass radikale Transparenz doch schon gegen Politikverdrossenheit helfen kann, dass dann die Wutbürger sagen, okay, oder ist es für die gar nicht gedacht, die kann man schon vielleicht möglicherweise abschreiben. Ist Transparenz eine Möglichkeit, gegen die Vertrauenskrise in staatliche Institutionen gegenzuwirken?
Ja.
Sagen, hier, guckt es euch an, bitte, ja, bitte.
Absolut. Also, weil wir, wie gesagt, auf der ersten Ebene des Diskurses, was ist die Ausgangssituation, was für Informationen haben wir, wo stehen wir im Diskursraum, was sagt der Staat, was sagen wir, was wollen wir, wie kommen wir da gegebenenfalls auch zu einem Verdruss, dass wir sagen, wir zahlen Steuern, ihr macht nichts sozusagen für uns, baut die Straße nicht, ihr reißt den Spielplatz ab und da ist diese Information der Ausgangspunkt aller Themen. Wenn ich dann irgendwo hingehe, Plakate male und in die Diskussion dann gehe, dann ist das ja für mich die zweite Stufe. Es gibt auch Vorgänge natürlich beim Staat, bei der Staatsverwaltung. Ich möchte der Staat oder die Staatsverwaltung jetzt nicht auf Seite 1 präsentieren. Aber darum geht es nicht. Das ist nicht Sache des Staates, in die Geheimniskrämerei zu gehen. Nee, er soll das, was er macht am Tag, transparent darstellen. Und dafür gibt es eben diesen Anspruch zu sagen, lieber Staat, ich hätte gern die Informationen, schick sie mir zu, ich hole sie ab, auch elektronisch. Ich möchte, pass bitte auf, dass du mir nicht 1.000 Euro Kostenbescheid schickst, weil das könnte ja mein Recht auch malträtieren, in Anführungsstrichen. Mhm. So ist es auch in den Anfang der 2000er gewesen. Also da war ich noch Student, da gab es das Bundes-IFG, das Bundesgesetz für die Informationsfreiheit und mein damaliger Professor Gersthoff hat mich zu diesem Thema gebracht, bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Aber da war die Quintessenz eben auch, man fragt den Staat und der Staat schickt 12.000 Euro Bescheid für die Kopiekosten, weil die sämtliche Unterlagen sozusagen kopiert. Da hat man den Deckel draufgelegt. Auch in Thüringen ist natürlich können Kosten entstehen bis zu 500 Euro. Dann ist ein Deckel drauf, zumindest für Beteiligung von Verwaltungsmitarbeitern.
Muss man da nochmal reden, weil in Hamburg ist da kostenfrei oder anders?
Ja, also man hat natürlich Auslagen hier, das ist auch in Ordnung, aber das muss man auch mal im Blick haben. Nur da ging es in die Höhe 12.000 Euro. Da habe ich meinen Antrag natürlich zurückgezogen.
Sie haben das wirklich probiert?
Praktisch. Ja, weil ich die Kostennote, also ich selber jetzt nicht, aber das haben Leute gemacht. Die haben dann eben, ich weiß gar nicht, 2006 waren es wahrscheinlich auch irgendwelche Gutachten, hatten, vielleicht schon Glyphosat, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da kam die Kostennote und da hat man den Antrag zurückgenommen. Und das hat man in der Folgezeit erkannt, dass der Weg nicht gehen soll. Ja.
Lassen Sie uns nochmal zurückgehen zum Staatsverständnis. Sie haben gesagt, der Staat, das sind ja immer die. Von meinem Staatsverständnis würde ich sagen, wir sind der Staat. Der Staat ist erstens für uns da. Er ist ja nicht irgendwie ein Selbstzweck, sondern der Staat ist eine Form der Organisation, der eigentlich für die Menschen, die für die Staatsbürger da zu sein hat und damit im besten Fall eine Identifikation. Muss man da nicht auch drüber reden, dass wieder dieses Vertrauen in den Staat nicht als das Ding zu sehen, was da irgendwie mich gängelt, sondern eigentlich was für mich da ist und sagen, ich will wissen, wie es funktioniert. Das müsste eigentlich im Grunde schon bei Kindern und Jugendlichen anfangen in der Schule, sagen, was bedeutet eigentlich Staat? Und ich habe ein Recht, das zu erfahren, aber auch die Pflicht, mich damit zu beschäftigen. Ist das jetzt zu pathetisch, dieses Staatsverständnis?
Nein, also das Staatsverständnis an der Stelle ist für mich natürlich primär Staatsverwaltung. Verwaltung, so wie sie tagtäglich stattfindet in der Stadt Erfurt, in der Gemeinde Wachsenburg, Wartburgkreis. Es sind die Anfragen, die man hat, weil man eben bemerkt als Bürger, okay, hier wird die Straße aufgerissen. Das ist doch jetzt schon 8-mal passiert in dem Jahr. Da geht doch auch mein Steuergeld sozusagen mit raus. Was ist denn da los? Würde ich jetzt gerne mal wissen. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da los, ja? So, jetzt hole ich mir den Bericht und in dem Bericht entdecke ich, die Verwaltung hatte damals vielleicht eine nicht ganz korrekte Entscheidung getroffen. Man hätte eine Baumaßnahme mit zwei verbinden können oder umgekehrt. Hat man nicht. So, da habe ich natürlich als Bürger in dem Moment, wenn ich die Information sehe, erstmal einen kritischen Punkt, wo ich sage, warum ist das denn so? Und wenn mir das jetzt auffällt und das mir gar nicht mehr passt, dann kann ich natürlich auch meine weiteren Entscheidungen daraus ausrichten. Also dann wähle ich vielleicht nicht mehr in 4 Jahren den Bürgermeister oder dann mache ich das anders oder gründe meine eigene Partei für den Straßenbau oder
und vielleicht
so.
Also auch Kontrolle der Verwaltung. Verwaltung
muss ja auch
kontrolliert werden, dass die nicht denken, ich kann hier in meinem Elfenbeinturm machen, was ich will. Dass auch die Verwaltungsmenschen das Gefühl haben, aha.
Das ist natürlich auch die Rationale aus dem Gesetz. Da bin ich aber ein bisschen auch immer auf der Seite der Verwaltungsmitarbeiter. Also es geht ja nicht, die vorzuführen oder sowas. Also auch da macht man mal Fehler. Es sind Menschen. Alle, wir sind Menschen sozusagen. Aber klar, der Staat hat sich an Recht und Gesetz zu halten. Vorrang, Vorbehalt Gesetzes, das sagt der Jurist dazu.
Wie nochmal, langsam?
Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, das, was der Staat tut, muss eine gesetzliche Grundlage haben. Er muss fiskalisch das im Blick haben, also das Geld, was er sozusagen vereinnahmt, gut auszugeben. Und da sind ja von A bis Z Lebenssituationen mit dabei. Ich habe vorne mal diesen Kinderspielplatz gebracht, kann aber auch das kommunale Schwimmbad oder die Schließung eines kommunalen Spaßbades sein. Warum, weshalb, wieso? Und da ist die Information, die Sachlage, der Sachverhalt. Für mich, auch als Jurist, immer der entscheidende Punkt. Es gibt diesen alten römischen Grundsatz, gibt mir den Sachverhalt, ich gebe euch das Recht sozusagen. Und das passt, finde ich, immer ganz gut, wenn ich den Sachverhalt nicht abschließend für mich so einschätzen kann oder ich habe so das Gefühl, naja, hat die Verwaltung mir jetzt alles mitgegeben, kann ich dieses Instrument Informationszugang nutzen und mir mein Sachbild verschaffen.
Sie sind ein sehr kommunikativer Typ, angenehm, könnte das alles irgendwie gut erklären. Ich muss nochmal diese Grundsatzfrage stellen, diese Vertrauenskrise, die gesellschaftliche Stimmung, die ja für mich, wo ich manchmal denke, es gibt so Momente, wo ich denke, das ist am Tiefpunkt. Wir haben rechtsstaatliche Grundlagen, wir haben ein demokratisches System, wir sind ein relativ reiches Land, wir könnten mehr draus machen und trotzdem ist so eine Frust, eine Verdrossenheit, die ich oft erlebe, wird in den unzufriedenen an den Wahlergebnissen wird das deutlich, aber auch in Diskussionen, im Streit, woran liegt das?
Also ich kann Ihnen darauf,
wie ist es so weit gekommen?
Ich kann Ihnen darauf keine abschließende Antwort mitgeben. Ich bin aber bei Ihnen, dass mir das auch auffällt. Es fällt mir auch auf Schulhöfen. Es fällt mir auf in Straßenbahnen, in Bahnen wie gestern. Es fällt mir auf, dass es teilweise ganz ganz leger ist, volksverhetzende Elemente mal so auf der Straße rauszuhauen, wo ich mir denke, okay, habe ich einfach, also so Begrifflichkeiten. Ich glaube, wir sind einfach in einer Zeit geprägt durch die Digitalisierung, in einem Zeitenumbruch da mag man sich streiten, ob das schon 2014 oder erst 2022 begonnen hat. Wir hatten eine Corona-Pandemie, wir haben kriegerische Elemente, wir sprechen über Wehrpflicht wieder. Wir haben einfach viel, was um uns herum unterwegs ist gerade, wo wir nicht immer das Gefühl haben, dass ich das beherrschen kann oder dass, ob mich das Thema jetzt beherrscht, ob ich das Thema durch verstanden habe. Wir haben Aussagen zur Renten, wir haben Aussagen aus den USA. Es ist ein bisschen was anderes, wie ich in den 90ern, Anfang der 2000er so ein bisschen wohlbehütet durchs System gekommen bin, dann studiert. Es ist eine Veränderungskultur gerade da. Ich habe gestern auch wieder mal wahrgenommen, wir haben jetzt viel im Bachelorbereich ausgebildet und wir haben eine hohe, hohe Quote von Leuten, die keinen Job finden gerade. Wo ich mir denke, okay, das hätten wir vielleicht auch vor 10 Jahren mal diskutieren müssen. Mhm. Jetzt haben wir das Thema. Ist viel los. Ich kann Ihnen das nicht sagen abschließend. Ich glaube einfach, der Mensch ist gleichzeitig emanzipierter geworden, seine Meinung kundzutun. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es sich etwas verschoben hat, wie ich mit meinen subjektiven Rechten umgehe. Also wenn ich eben meine Grundrechte haben, ich habe mir das immer so vorgestellt, ich habe meine Grundrechte, Sie haben Ihre Grundrechte und zusammen schneiden wir mit einer großen Schere so ein bisschen was von Ihrem Kuchen und meinem Kuchen ab, packen das auf einen Teller und das ist die gemeinsame Grundrechtsebene, wo Sie und ich nicht einfach nur sagen, ja, aber ich habe doch ein Grundrecht und Sie haben doch ein Grundrecht, sondern da kommen dann unsere beiden Rechte zusammen, fließen zusammen und wir können ein wunderbares Leben
und
miteinander führen.
Und das klingt nach einem Aushandlungsprozess, der mit Kompromissbereitschaft,
Diskurse, Diskussion.
Und ich gehe auf den, und vor allen Dingen der Freiheitsbegriff.
Genau.
Also es gibt ja den pervertierten Freiheitsbegriff, wo ich sage, Freiheit heißt, dass ich alles darf.
Genau. Nee, bis wirklich 120%. So. Und das habe ich erlebt in den letzten Jahren. Wenn jemand sagt, okay, meine Freiheit ist, ich fahre jetzt gerne laut nachmittags um 1 mit meinem Motorrad ein Treppenhaus runter. Ich weiß, da sind viele Kinder, die da schlafen. Ist aber meine Freiheit. Mhm. Nee, ist nicht nur ihre Freiheit. Die anderen haben auch eine Freiheit, dass ihre Kinder schlafen, dass man sich erholt. Und das muss zusammenkommen. Deswegen gab es dann wahrscheinlich irgendwann mal eine Hausordnung, die sagt, Motorradfahren im Treppenhaus von 1 bis 3 funktioniert nicht. Das jetzt mal als extremes Beispiel. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Freiheitssituation auch vielleicht etwas bestärkt durch die Pandemie. Es ist aber nicht ganz ich bin kein Sozialwissenschaftler, auch nicht mein Beritt, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in dieser Phase das Thema Freiheit nochmal eine andere Richtung bekommen hat, eben bis ins Maximum. Ich will das, ich darf das, es ist meine Freiheit und du bist bitte leise.
Also dieser pervertierte Freiheitsbegriff, der ist ja weder rechtsstaatlich noch demokratisch, weil wenn ich mit meinem Freiheitsverständnis anderen schade, es ist keine Freiheit mehr, sondern es ist Perversion, es ist Egoismus.
Genau.
Und sagen, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit, die Freiheit, wie wir, ein Aushandlungsprozess, wie wir gemeinsam leben. Und ich entscheide das mit. Urdemokratisch, zutiefst menschlich im Grunde, weil ich immer auf die anderen auch schaue, weil wir gesellschaftliche Wesen sind. Und das dann in Gesetz zu gießen, also zu sagen, die Gesetze sind nicht von irgendjemandem gemacht, sondern von Menschen gemacht. Also das heißt, Sie als Jurist müssten da ja eigentlich auch jubeln und sagen, ja, das ist was Fluides, was wir gestalten. Wir können auch Gesetzmäßigkeiten, Strukturen gestalten. Ich steigere mich jetzt schon wieder so rein, aber ist doch letztlich so, oder?
Alles gut. Also ja, wir sind in einer Form und einer Fassung, wo man eben auch, wenn man dann in die Leitplanken, Gesetz, zumindest die Leitplanken, muss man sich im Einzelnen und natürlich auch evaluierend anschauen, was machen wir, wo sind wir als Gesellschaft, was ist das Ziel, müssen wir vielleicht dort nochmal ein bisschen nachsteuern oder nicht nachsteuern. Die Zeit kann nicht spannender sein sozusagen, das ist klar, eindeutig. Und das Interessante ist dabei ja auch, Lösungen zu entwickeln und nicht einfach mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Und deswegen ist das, wenn ich mir das Transparenzgesetz halt auch in Thüringen angucke und andere Bundesländer machen es leider auch ein bisschen nach oder ein bisschen gehen in die Richtung, dass sie die Transparenz, Sachsen beispielsweise, Transparenzplattform, da nimmt man als Regierung, als Parlament dann einfach auch mal das Budget vom Tisch und sagt, nö, findet nicht umgesetzt und schon sind 3-4 Jahre dann wieder in dem Bereich. Man muss sich das in Thüringen mal anschauen, diese Transparenzplattform. Man findet ganz viele Dokumente auch aus 2021 und danach ist es dann ein bisschen wieder, ich sage jetzt mal vorsichtig, eingeschlafen. Man kann also noch ein bisschen was
tun. Das heißt, ich höre durch, dass Sie sich wieder unbeliebt, also Sie anfangen sich unbeliebt zu machen bei den Parlamentarier und bei der Politik, ist ja eigentlich ein bisschen Ihr Job, oder?
Kritisches Bild, was ich nach außen vertreten muss, das gehört zu meinem Job, das gehört mit dazu, das ist gar keine Frage. Die Frage ist immer, wer ist der Adressat dessen, was ich da gerade als Botschaft ausrichte? Hier wäre es jetzt natürlich die Richtung kreisfreie Städte bzw. Gemeinden, weil das sind sozusagen, da läuft der Antrag hier auf, ja. Aber auch ein Gesetzgeber im Erfurter Landtag sollte natürlich schauen, dass er mit seinen Handlungsmöglichkeiten ein Gesetz nicht schwächt, sondern ein Gesetz wie das Transparenzgesetz eher stärkt. Mhm. Das ist eine gute Botschaft auch für den Diskurs, den man eben in der Gesamtdemokratie, und da werde ich als TLF, die ja nicht die ganze Welt retten können oder Thüringen retten können, das ist gar nicht möglich. Mhm. Vielleicht wir beide wieder zusammen, ich weiß es nicht. Aber
wir versuchen das.
Die Situation ist einfach die, da spielen viele Köche mit.
Ja. Nochmal, dass wir das mal konkret ein Beispiel machen, was dieses Transparenzgesetz regelt, was für Rechte mir das als Bürger und als Bürger verschafft. Konkret mal als ein Beispiel Erfurt. Können Sie mir da irgendwie, das ist noch nicht so richtig greifbar für mich.
Also, Sie haben das Gefühl, die Stadt Erfurt hat jetzt die Straße bei Ihnen, wie gesagt, reißt zum 18. Mal auf oder sowas in einer Woche oder in einem Jahr und Sie finden das jetzt merkwürdig.
Glasfaser hier, da überall.
Glasfaser, Sie haben auch irgendwas gehört vom Nachbarn, der hat was ganz anderes erzählt und Sie wollen einfach die Sache nachvollziehen. Dann stellen Sie einen Antrag, das können Sie relativ leicht stellen mit einer E-Mail oder können auch zum Rathaus laufen, dort bei einer Urkundsbeamtin das hinterlegen und bitten den Staat oder bitten die Stadt Erfurt dann konkret, bitte übersende mir doch alle relevanten Unterlagen für den Straßenbau in der Straße XY, vielleicht auch noch eingegrenzt Zeitraum 2020 bis 2025. Hätte ich gerne in elektronischer Form oder ausgedruckt, bitte dahin. Wenn du Kosten hast, dann teile mir das bitte vorab doch mit. Und dann würde die Stadt Erfurt innerhalb einer Frist auch versuchen, diese Unterlagen zusammenzusuchen.
Das Bauamt zum Beispiel
ja, würde sagen, genau. Also da schaut man dann, wer ist der Fachbereich dafür. Ja. Es gibt dann vielleicht auch Informationsfreiheitsbeauftragte, an die man sich dann sozusagen wendet. Aber das ist ein interner Prozess. Und da schaut man, wo sind die Sachen, schicken wir das raus, guckt, okay, wie viele Leute müssen sich damit noch befassen. Es heißt aber auch, und das muss ich auch klar sagen, weil das manchmal verwässert wird, nur das, was da ist, muss rausgegeben werden. Also der Bürger hat jetzt
müssen nicht recherchieren,
der ich. Bürger hat jetzt nicht den Anspruch, lieber TLFDI, erstelle mir doch bitte ein Dokument, in dem du alles dieser Welt einmal gegenüber bewertest. Das habe ich nicht, müsste es erstellen, das sieht das Gesetz nicht vor, weil dann ist meine Ressourcen, so geht das auch für eine andere Verwaltung. Also all das, was da ist, das geht raus oder sollte rausgehen, wenn kein Hinderungstatbestand da ist. Aber es gibt keinen Anspruch, dass ich Ihnen jetzt erstmal ein Gutachten noch erstelle, sozusagen.
Ja, mal als Beispiel, gegenüber ist ein Haus, was so verfällt, der hat eine schöne Antenne.
Ja, habe ich vorhin schon gesehen.
Das ist ja irgendwie auf eine Art cool, aber ich will jetzt wissen, was passiert da? Könnte ich jetzt zum Bauamt gehen und Liegenschaftsamt sagen, da einen Antrag stellen?
Also wenn es zum Beispiel um die Sicherheit und Ordnung geht, weil jetzt was runterfällt, dann wäre das der Weg. Ansonsten, wenn es ein Privatrechtsverhältnis ist, ich kenne jetzt die Verhältnisse nicht, dann wäre es das Grundbuch. Da hat es dann wieder was mit dem Datenschutz zu tun, da bekommen Sie nicht automatisch eine Auskunft. Das kommt so ein bisschen von der Sachlage. Also wenn jetzt die schöne Antenne runterfällt da oben oder die Dachziegel irgendwie, das wird abgesperrt, dann sind wir in einem öffentlichen rechtlichen Fahrwasser, Sicherheitsordnungsrecht. Und da könnten Sie dann mal anfragen, seit wie lange und was passiert jetzt da vielleicht? Habt ihr da eine Lösung und ist der Eigentümer auch mal mit einbezogen?
Oh, Schlachthofgelände will ich wissen, was da los ist, kann ich alles mehr anfordern.
Und wenn dann Stadt Erfurt sagen würde, darauf möchte ich einfach nochmal hinaus, wenn die Stadt Erfurt sagt, nö, kriegen Sie nicht, Herr Rose, und Sie sagen aber, das eskaliere ich jetzt, dann schreiben Sie mir.
Ach so.
Und ich habe eine Vermittlungsfunktion in Thüringen, gehe auf die Stadt zu und ich bin jetzt mal ganz dreist, ich sage jetzt mal zu 90%, kriegt es meine Mannschaft auch hin, in einem Vermittlungsverfahren mit einer guten Kommunikationskultur sowohl dem Bürger die Information zu verschaffen und der Stadt ein gutes Gefühl auch mit zumindest
das richtig. Das gute Gefühl ist ja oft wichtig für dieses Vertrauen in den Staat und die Institutionen, selbst wenn dann rauskommt, naja, es ging gar nicht anders, aber das Gefühl, ich habe ein Recht, das zu erfahren, ich wende mich an jemanden und werde gehört, das ist ja schon mal unheimlich viel, also deswegen ist es doch wertvoll.
Ich finde das wertvoll und das, was Sie ja gesagt haben, wenn dabei auch rauskommt, das war falsch oder das war ein Fehlverhalten oder das war hier nicht in Ordnung, es war durch einen Gemeindebeschluss nicht gedeckt etc. etc. Ist das auch ein Befund, mit dem man dann wieder weiterkommt? Mhm. Also es muss ja nicht nur was Positives an der Information bei rauskommen, es kann natürlich auch ein weiterführendes eine negative Information, mit der man dann wiederum weitere Kreise zieht. Und ich bin davon überzeugt, dass das genau das ist, wenn man über Fakten spricht und nicht nur über Gefühle, sondern über Fakten spricht, dass die Information der Ausgangspunkt ist und das wesentliche Element für demokratische Diskurse.
Wenn das dann aber zu positiven Gefühlen führt, weil ich nämlich den Eindruck habe, faktenbasiert, ich werde gehört, ich kriege Informationen, es ist ein Prozess, es ist ja wieder ein gutes Gefühl. Jetzt nochmal zu den der schizophrenen Funktion, die Sie ja haben. Der eine Tino muss sich um den Datenschutz kümmern, der andere um die Informationsfreiheit. Das steht ja oft im Widerspruch.
Ja, ein bisschen schon.
Aber sagen, ich der eine Tino Melzer sagt, ja, Informationsfreiheit, Transparenz, alles transparent. Und sagt der andere Tino, stopp, Moment, da muss aber was geschwärzt werden. Wie kriegen Sie dieses schizophrene Ding hin, oder ist es gar nicht so? Oder also, ist es einfach nur ambivalent?
Also ganz, ganz pathologisch schizophren ist es wahrscheinlich nicht, aber es steht sich tatsächlich immer ein bisschen Dimitri gegenüber, ja, weil sie natürlich hau raus die Information, welche Namen stehen da drin, ist im Gegensatz zu dem. Ich glaube, es diesen Ziel, also ich halte das nicht wirklich für einen Zielkonflikt, das ist ja gesetzlich auch so gewollt, auch in Thüringen. Ich denke, das befruchtet sich eher, dass man in die eine wie in die andere Richtung denkt. Man hat natürlich klassische Ausschlusstatbestände oder Tatbestände juristischer Art, wenn es um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geht oder im Bereich Sicherheitspolitik international zu verordnen ist. Dann wird man das miteinander ausbalancieren, deswegen auch diese Vermittlungsfunktion. Aber es ist ursprünglich von der Grunddenke immer mal ein Thema gewesen, was sich nicht immer ganz schlüssig gegenübersteht. Ich denke, ich schaffe das hier ganz gut zu spielen, in Thüringen auch. Auch meine Kollegen auf der Bundesebene oder auch auf der Länderebene kriegen das ganz gut hin. Aber es ist ein größerer Aufwand natürlich. Und solche Plattformen eben wie Frag den Staat, ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, das ist die Transparenzanfrageplattform. Da gehen dann diese automatisch generierten Anfragen in die Ministerien. Das kann man auch sich im Netz mal anschauen. Das ist nicht wenig, was da gefragt wird. Und in der Regel geht das auch durch, wird auch beantwortet. Und wenn es dann ein Problem gibt, dann ist eben das Vermittlungsverfahren da.
Gibt es die Chance, dass es irgendwann mal gebührenfrei ist, oder ist das eine Illusion, weil es ist ja verursacht Kosten und die müssen gedeckelt werden?
Also um da nochmal hart einzusteigen, also die einfache Auskunft, in Anführungsstrichen, die ist kostenfrei in Thüringen. Ja. Was ist einfache Auskunft? Für mich wäre das, Verwaltungsmitarbeiter braucht keine Viertelstunde für den Brief, holt da aus dem Drucker drei Sachen raus, tütet ein, ab, schickt die E-Mail. Oder das ist für mich sehr, sehr einfach. Sobald mehr und sobald es systematischer irgendwie vorbereitet werden muss, gibt es Gebührensätze natürlich, da kostet dann der HD-Dienst, also der höhere Dienst, aller 15 Minuten so und so viel Euro, der mittlere Dienst kostet so und so viel Euro. Da gibt es aber dann die Grenze von 500 Euro maximal für diese Kosten. Für Gebühren, für Kosten im Bereich Kopiekosten und also praktisch Sachmittel und nicht nur die Person, die dahinter noch was arbeiten muss, da gibt es noch keinen Deckel. Da gibt es eine Verwaltungskostennote sozusagen, eine Grundlage. Das muss man sich anschauen, ob es da mal Ausreißer gibt und dass man da vielleicht nochmal auch den gesetzlichen Ansatz nimmt, das zu regulieren. Aber sonst, also da halte ich in Thüringen wirklich auch die Verwaltung, hohe Stück auf die Verwaltung. Das haut man jetzt nicht mit Riesenkosten weg und sagt, komm, immer 500 Euro. Nee, nee. In der Regel schaut man sogar, dass es eine einfache Auskunft ist und damit kostenfrei.
Ja, das heißt, eine Initiative kann dann möglicherweise auch Geld sammeln, dass man sagt,
ja, die Kosten, das passiert auch.
Wir haben letztes Mal auch über KI gesprochen. Wenn jetzt demnächst KI in den Thüringer Ämtern Entscheidungen treffen oder vorbereiten, wie können wir dann eine Transparenz garantieren, wenn wir vielleicht gar nicht mehr verstehen, warum ein KI-gestütztes System irgendwas vorsortiert, aussortiert? Haben wir da mit einer Problemlage zu tun, die dem Transparenzgesetz oder dem Transparenzgedanken entgegenwirkt? Ist es so ein Endfeind, die KI-gestützte Entscheidung?
Also ob es ein Endfeind ist, glaube ich jetzt nicht. Man kann auch argumentieren, dass KI im Bereich der Transparenz vielleicht sogar förderlich ist. Also dass eine KI in der Thüringer Verwaltung den Auftrag hat, bitte streiche alle Namen raus, zack, 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 stellt uns die Plattform ein. Das ist der Befehl.
Ah ja.
Und alles, was dann reinkommt, geht entsprechend durch dieses System. Man muss natürlich nochmal drüber schauen. Das, was Sie ansprechen, ist für mich jetzt natürlich auch ein Thema Gefahrbetrachtung. Und es ist so, dass man im Bereich von KI-Training in verschiedenen Phasen eben nicht abschließend weiß, wo geht die Reise hin und was findet dort technisch statt. Das ist die sogenannte Blackbox. Das ist auch kein Geheimnis. Wenn ich etwas erklären muss, also dem Bürger, was passiert da, der stellt den Antrag oder ich soll ihm das erklären und ich kann es aber gar nicht abschließend erklären, ja, dann haben wir natürlich einen Zielkonflikt. Wenn der Staat das dann nicht erklären kann, was er selber vielleicht eingekauft hat, dann ist das mal ein Ausgangspunkt, der ist nicht fein, aber den Punkt würde ich eher in Bereichen des Datenschutzes verorten, aber auch von Nachhaltigkeit, digitaler Souveränität, das sind Themen, die fließen irgendwo in einer modernen Gesellschaft zusammen, aber die sind für mich eher dem Datenschutzrecht, dem IT-Recht sozusagen.
Wir wollen ja nicht nur über Informationsfreiheit reden, aber es ist schon ein Thema, was sie umtreibt und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Transparenz von KI zu durchschauen, wie funktionieren die Algorithmen, Ja. Und wenn ich diese Tools einsetze, auf welcher Plattform basieren die, wo sind die Server,
das Thema der Stunde. Welche Maßnahmen ergreife ich zum Beispiel, um, das ist einer der, wird der wichtigen Punkte, welche Maßnahmen ergreife ich denn, um gegebenenfalls vortrainiertes Zeug nicht in der Rechtsverletzung größer werden zu lassen. Das sind die sogenannten Mitigation Measures, würde man was da jetzt englischsprachig. Mitigation Measures.
Was ist das?
Das sind einfach Handlungen, dass sie überlegen, kann ich hier einen Filter vorsetzen, da einen Prozess einbauen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kommt in der im Prompt raus, doch ein Klaradapter, und dann kann ich die Rechtsverletzung nicht vergrößern. Das ist ein englischer Begriff, den wird man im EU-Recht dann entsprechend auch finden. Also wir haben gerade, es ist viel los im Datenschutz. Also letzte Woche kam noch mal ein ganz neuer, das nennt sich der Omnibus. Ja, es klingt spannend, ist aber kein Bus. Es ist aber eine Schnellebene im Recht, viel zu verändern. Und die EU möchte ganz viel verändern. Wir bewerten das gerade noch nicht, haben es noch nicht abschließend. Es wird diese Woche auch passieren im Datenschutzrecht, aber auch mit welchen Auswirkungen das im digitalen Allgemeinen zu fassen ist. Passiert sehr, sehr viel. Man kann nicht mit so einem Omnibus alles verändern. Das ist eher so redaktionelle Kleinigkeiten, aber nicht den großen Wurf. Ich befürchte, man möchte den großen Wurf wagen. Das müssen wir uns ganz genau anschauen. Das ist so das, was in den nächsten Wochen definitiv mitkommen wird in dem Bereich. Und dann kann man auch nochmal schauen, KI, Transparenz, wie wirkt das jetzt nochmal zusammen? Man hat im Omnibus, im DSGVO-Teil vor, eine Rechtsgrundlage zu schaffen für das KI-Training. So wie ich das jetzt verstanden habe und gesehen habe, auch vom englischsprachigen Wording, wäre mir das beispielsweise zu weit. Das ist wie eine Flutung. Auf der anderen Seite müssen wir weiterkommen, weil ja auch alle Anfragen in diese Richtung gehen. Wie können wir arbeiten mit KI? Dazu kommt noch eine Zuständigkeitsdiskussion seit einem Jahr. Es gibt einen Entwurf eines Bundesgesetzes, den ich klassisch für europarechtswidrig halte. Alte Stillruht der See momentan. Es ist eine Zuständigkeit bei der Bundesnetzagentur vorgesehen für KI-Themen. Ich sehe aber insbesondere im Bereich von Polizeiarbeit, Schularbeit eher eine Ebene bei mir. Das diskutiert man gerade noch. Das ist meine Kollegen und ich sehen das relativ eindeutig. Gut, aber das ist auch das Thema. Andere sehen es dann anders eindeutig. Wir werden abwarten, was passiert. Es ist Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Also der Herbst der Veränderung oder was da so kolportiert wurde, ist jetzt der Frühling. Auch dort muss man sagen, Digitalisierung, die Themen, die hier angegangen werden.
Rasant, oder?
Man muss Mannschaften bilden, man muss schneller werden, glaube ich, nach wie vor, um das mitzukriegen.
Ja. Das ist ein Thema, was uns auf jeden Fall noch beschäftigen wird in einer rasanten Geschwindigkeit. Nochmal zurück zu dem Transparenz, ja, was schon passiert ist. Da gab es ja Werkstätten, es gab Ergebnisse und Sie haben sich ja auch um die Kommunalparlamente gekümmert. Ich habe schon angesprochen, Ziel sind, dass Sitzungsprotokolle sollen öffentlich sein. Es gibt Rathäuser, wo ich immer noch ins Rathaus pilgern muss, um zu erfahren, warum der Gemeinderat diesen das gemacht hat.
Ja.
Müsste das nicht Vorgabe sein? So, also ich finde es ja in Erfurt ganz auch nicht ganz optimal, aber es ist doch relativ vorbildlich, dass ich das alles runterladen kann. Sollte das nicht verpflichtend sein in ganz Thüringen?
Ja, aber dafür müsste das Gesetz angepasst werden, gerade auf die Kommunalebene. Das ist der Fehler dabei. Ich kann mir nur, Sie haben einen wichtigen Punkt genannt. Schauen Sie sich mal an, wann die Gemeinderatssitzungen teilweise stattfinden. Abends 19, 20 Uhr. Wenn man da zwei, drei Kinder hat, nebenbei noch irgendwas macht, wird man nicht teilnehmen können. Kann ich mir das aber besorgen oder mich sogar vielleicht sogar noch mit über einen Stream beteiligen irgendwie, dann habe ich doch eine ganz andere Wechselwirkung.
Absolut.
Erreiche ich dann dort. Und das ist doch der Punkt. Also es muss im Angebot attraktiver werden. Sie haben gesagt, 2025, genau, da gab es schon Entschließungen, also mehr Transparenz und Open Data nach der Bundestagswahl. Wir haben Transparenz bei Wahlregelung. Wollen wir klarer regeln? Ich war auch mit Herrn Dr. Poppenheger im Gespräch, ist leider verstorben.
Ja.
Es war ein ganz wunderbares Gespräch an der Stelle. Wir sehen dort eine gesetzliche Lücke. Ich aus meiner Brille heraus sage natürlich, Wahlleitung, der Bürger wird maximales Interesse haben, was benutzt man da für Software bei so einer Durchführung einer Landtagswahl, was sind die Themen, und man hat sich dort, das ist aber auch nicht nur eine Meinung in Thüringen, sondern auch bundesweit, sehen die Wahlleitung das etwas anders, und wir wollen dort eine gesetzliche Kodifizierung, und genau das ist diese Arbeit. Wir schreiben dann diesen Beschluss, der durchläuft unser Gremium, der wird gelesen draußen, das ist etwas, worauf man den Finger sozusagen dann auch hebt. Und das, was Sie auch gesagt haben, im Protokolle öffentliche Sitzung ist für mich sehr, sehr wichtig. Und da, glaube ich, ist es immer ein eine proaktive Bereitstellung nach Artikel 5 Transparenzgesetz in Thüringen für den öffentlichen Teil dabei. Ja, und sonst, wir haben viele, wir haben auch eine internationale, also zum internationalen Tag der Informationsfreiheit, ich glaube im September war das, auch nochmal eine Pressemitteilung raus. Sie müssen das Thema immer hochhalten. Also
ja, deswegen das Jahr und da wird da ein bisschen
genau, das ist das Jahr. Ich habe den Vorsitz einfach, das rotiert ja sozusagen auf der Bundes-Landesebene. Bayern hat und Niedersachsen, die sind nicht dabei, die haben keine Transparenzgesetze. Ich hoffe, dass sich das ändert, aber die sind jetzt nochmal außen vor. Alle anderen Bundesländer haben das teilweise ein bisschen unterschiedlich und da kommen wir dann immer zusammen. Und alle, die Sie jetzt am Mittwoch live in Erfurt treffen, sind die Landesdatenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten der anderen Bundesländer und eben auch vom Bund. Und deswegen ist es so hochkarätig besetzt. Da kommen die Chefs zusammen und diskutieren. Also mit Blick zum Beispiel wollen wir eine Entschließung treffen, privat finanzierte Forschung an Hochschulen muss transparenter werden. Dass sich da eben auch an der Stelle Klarheit ergibt. Und wir haben, das werden wir mal sehen, vor, vielleicht auch noch eine Entschließung im Bereich Veröffentlichungspflicht von Gerichtsentscheidungen einzuführen.
Der ist auf dem
Transparenzmarkt ein Schwergewicht.
Das ist ja interessant, wenn ein Experte auch gut erklären kann, was er kann. Der hält den Impulsvortrag und gibt so einen wissenschaftlichen Einblick in die Dynamik des Informationszugangsrechts und beleuchtet ein bisschen die rechtlichen Herausforderungen und Chancen für eine transparente Verwaltung. Also das kann ich mir anhören, diesen Vortrag. Er kommt von der Universität Augsburg. Und dann geht es um Drittmittelforschung. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt, was das jetzt für mich, wie interessant das für mich ist. Gerichtsentscheidung, Veröffentlichungspflicht für Gerichtsentscheidungen sollen eingeführt werden, ist so eine Forderung. Was macht jetzt die Drittmittelforschung in der Informationsfreiheit?
Auch dort haben sie im Ergebnis her, es ist ein staatlicher Rahmen, die Frage ist auch natürlich, ob Universitäten immer im Anwendungsbereich unterfallen, aber wenn dort private Forschung staatliche Elemente einkauft, in Anführungsstrichen, dann ist das auch eine Sache für die Transparenz. Das werden wir sehen. Also das sind alles ja Vorhaben. Ob wir dann mit Einstimmigkeit die Entschließung auch über die Ziellinie bekommen, werden wir sehen. Ich bin natürlich maximal daran interessiert. Und wir haben dann auch eben das auf der Tagesordnung so etwas wie ein Corporate Design, weil auch dort haben wir gemerkt, wir müssen nach außen hin vielleicht nochmal sichtbarer sein. Und da brauchen sie ein schönes Zeichen, eine schöne Marke, schönes Bildchen. Das wird dann auch ein Thema mit sein. Bericht des Vorsitzes wird nochmal das gesamte Jahr beleuchten und dann auch die Entwicklung des Bundes und der Länder. Das ist dann auch für mich der spannende Punkt, von den anderen Ländern nochmal zu hören, was ist da so los?
Also ich frage mich jedes Mal, wenn man das ist das mit den Bundesländern, mit den einzelnen, die mit den Bundesländern, die ihre eigenen Entscheidungen treffen, ist das ein Weg oder ist nicht doch der Zentralismus zentrale einheitliche Regelung bundesweite nicht besser als der Föderalismus, der manchmal vielleicht auch bremst, oder ist das eher so eine Sehnsucht nach einfachen Antworten?
Also ich bin, ohne das jetzt abschließend beantworten zu können, also ich bin und zu wollen, ich bin ein Freund des Föderalismus, weil ich glaube, da kommt die größte, bestmögliche pluralistische Befruchtung irgendwie zusammen. Mhm. Ich habe aber auch gemerkt, und das ist Verfassungsrecht, das ist nicht das, was ich mir nur privat ausdenke, das ist die verfassungsrechtliche Grundstruktur aus dem Grundgesetz. Ich habe aber auch in der Zeit, in der ich jetzt im Amt bin, wahrgenommen, dass es Projekte gibt, die machen keinen Sinn, über eine föderalistische Struktur auszurollen, sondern dort ist beispielsweise eine Datenverarbeitung, die stoppt nicht an der hessischen, thüringischen Landesgrenze. Nein, die fliegt da einmal rüber bis NRW oder bis ins Saarland oder sowas. Und da muss man natürlich Themen analysieren, die andere Bundesländer auch haben. Da kann man Synergien treffen oder Synergien erarbeiten. Im Datenschutz heißt es immer EFA, also einer für alle Prinzip. Das ist eine Möglichkeit, sozusagen einer erfindet und die anderen kaufen nach oder ein. Daher glaube ich, dass das eher förderlich ist schon. Es gibt Bereiche, die muss man sich mal anschauen, ob es wie im Kultusbereich, gewisse Dinge kann man, glaube ich, gar nicht mehr nur aufs Land bezogen, sondern große Lösungen, Schule, KI, da braucht man eine gesamte Betrachtung für die Nation, so offen bin ich.
Ja, und dann geht es einfach mit Europa weiter.
Also und das ist, eigentlich ja noch Europa weiter.
Eigentlich müssen wir europaweit denken. Ja. Und das ist das die Schwierigkeit der Balance, zu sagen, es gibt wichtige Sachen, die müssen in der Kommune vor Ort entschieden werden, auch thüringweit, aber es gibt Dinge, die muss man europaweit, Wunsch natürlich weltweit, aber zumindest europaweit regeln. Das immer wieder auszudifferenzieren, ist eine harte Aufgabe, oder?
Ja, aber es gilt halt auch dort, auf Basis bestehender europäischer Verträge, auf Basis Primärrecht, Sekundärrecht, spielt Europa im Gesetzgebungsrahmen natürlich eine zentrale Macht. Man kann darüber diskutieren, ob Europa von der Umsetzung nicht eher zu langatmig und zu schwer ist. Ich habe das Gefühl, um das ganz vorsichtig auszudrücken, als zum Beispiel jetzt das Digital Service, der digitale Service Act gekommen ist, Plattformregulierung in den Bereichen, da war man schon fast zu spät. Das ist dann scharf gegangen letztes Jahr. Man hat aber schon gemerkt, okay, die Technik hat das auch schon wieder ein bisschen überholt, was wir vor 2-3 Jahren besprochen haben. Wir müssen Wege dafür finden, wir müssen Wege finden, Technologien nicht zu verteufeln, die Nachhaltigkeit, die Werte in Europa aufrechtzuerhalten. Das ist ganz, ganz wichtig für all das, was auf der Welt sonst wo passiert. Das können wir auch nicht einfach so verkaufen nach dem Motto, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Nee, nee. Es, glaube ich, kommt die Zeit in 5 bis 10 Jahren, wo es ganz erheblich darauf ankommen wird, dass diese Werte, die wir haben, nicht zwingend mit Füßen getreten worden sind. Und auf der anderen Seite müssen wir technische Realitäten akzeptieren. KI ist da, wir haben ja vorhin mal kurz drüber gesprochen. Das ist auch zentral. Große Tech-Companies aus den USA, mit dem aus China noch mit dabei. Wie das in Deutschland laufen wird und ob es da Player geben wird, das werden wir abwarten. Wir müssen Geschwindigkeit machen. Wir müssen aber auch ehrlichen Auges uns mal anschauen, ob immer alles Bürokratie ist. Das hat mich so in den letzten Monaten sehr gestört.
Was meint das?
Na, das Argument war ja schon im Bundeswahlkampf, also wir machen jetzt alles anders, Staatsmodernisierung, Datenschutz schaffen wir ab, wir schaffen das ab, wir führen das nicht mehr aus, weil alles hemmt, wir kommen nicht voran.
Verstehe.
Etc. Ich will jetzt nicht nur den Datenschutz, aber der hat es natürlich häufig getroffen, es gibt auch andere Themen dabei.
Das heißt, das Totschlagargument, wir müssen nur die entbürokratisieren.
Und dann läuft's.
Aber die Bürokratie, wenn die, ist nur die Frage, wie sie funktioniert. Bürokratie ist ja was Hilfreiches.
Genau. Und Sie hatten es ja gerade angesprochen und auch in diesem Aspekt ist halt auch mein Amt so ein bisschen diskutiert worden. Zentralisierung, Datenschutz für Unternehmen. Ich bin der Überzeugung, dass wenn sich Unternehmen aus Erfurt oder aus anderen Ecken Thürings bei mir melden, es gibt einen schnellen Termin, ist viel, viel schneller, viel, viel effektiver als eine zentrale Beratung irgendwo hinter Bonn oder sowas. Irgendwie, das wird nicht umsetzbar sein. Auch da bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass wir die Kuh vom Eis geholt haben. Aber Sie sehen, wir haben jetzt seit einem Jahr viel, viel Diskussion. Und das, was mir ganz wichtig ist, ich bin für jedes Ergebnis immer da, ist kein Problem. Aber der Diskurs, und da kommen wir zum Ausgangspunkt, Transparenz, es ist so ein bisschen Buzzwording-Kultur, ja, Bürokratie, Datenschutz. Wenn ich nachfrage, was meinen Sie denn jetzt genau? Gibt es keine Antwort, selten eine Antwort dann irgendwie. Also man macht alles dafür verantwortlich. Und ich bin noch so ein bisschen hanseatischer Kaufmannstyp. Ich sage, nee, wenn ich mein Business groß machen will, muss ich auch vielleicht mal kaufmännisch denken. Wo stehe ich, in welcher Zeit, ist das attraktiv? Und kann nicht immer nur sagen, der Datenschutz, das funktioniert irgendwann nicht. Und da ist so eine Narrativ-Buzzwording-Kultur geworden, an der versuche ich mit meinen Kollegen natürlich rumzuschrauben, bestmöglich transparent. Und dazu helfen eben auch Dokumente, die man dann auch gegebenenfalls, auf die man dann abstellen kann. Dann, ne? Also.
Wie schaffen Sie es, nicht verbissen zu werden? Es könnte ja in Zeiten, wo genau einem das entgegenschlägt, ja, Datenschutz, der Verhinderung, kommt der wieder um die Ecke und sagt, Datenschutz. Oder er kommt, wenn er als Informationsfreiheitler kommt, dann sagt er, wir müssen alles transparent machen, stört auch nicht die Arbeit und so weiter. Also Sie werden möglicherweise als Verhinderer wahrgenommen, als Nöler, als Querulant, als einer, der sich irgendwie einmischt. Und Sie behalten trotzdem die gute Laune und den Kampfgeist und werden nicht verbissen. Wie, was machen? Also
das erste ist erstmal, dass ich natürlich, dass man braucht ein privates Umfeld, in dem man da auch aufgefangen wird. Dafür bedanke ich mich auch nochmal. Das ist jeden Tag, merke ich, wie wichtig das ist, weil auch meine Tage lang sind und auch ins Wochenende natürlich gehen. Das ist das eine. Das zweite ist die Unterhaltung auch mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Digitalministerium, mit der Staatssekretärin Starke. Das sind Unterhaltungen, wo ich das Gefühl habe, okay, man hört mir auch erstmal zu. Man kommt zusammen in eine Richtung. Und das ist schon mal für die Sache recht gut. Und das muss motiviert mich, auch wenn ich weiß, dass die Diskussionen ein bisschen länger dauern oder eben nicht jeder Punkt dann auch durchgeht. Aber das motiviert mich. In der Sache ist Datenschutz oder das Datenschutzrecht, die Informationsfreiheit, etwas, wo ich mich wirklich auch fachlich pudelwohl fühle, wo ich mir viel auch nebenbei in den Bereichen auch mitnehme, aber wo man auch eben die gesamtgesellschaftlichen Themen so ein bisschen mit beackert, so wie ich das in meinem Hafenbecken machen kann an der Stelle, und das motiviert mich. Es kommt was zurück.
Hafenbecken, Moment, das ist jetzt wieder so.
Also Hafenbecken heißt ja für mich also klassisches Rousseau, was der Landtag für sich entscheidet, entscheidet der Landtag, Gesetze werden dort gemacht, was ich für mich als Papiere oder Stellungnahmen in meinem Hafenbecken, wo ich mich zu äußere, das meine ich mit meinem Hafenbecken. Aber ich habe das Gefühl, gerade auch in Thüringen, dass wir hier mit der Landesregierung eigentlich einen guten Dialog haben über Themen. Mhm. Die haben wir mal adressiert, dass es natürlich ein Interesse gibt, Digitalisierung in Thüringen ganz nach vorne zu bringen. So läuft das jetzt auch an. Und sie hatten, glaube ich, unserem letzten Termin, glaube ich, auch so das Zitat auf ihrer Webseite: digitale Leitplanken in diesem oder Grundrechtsschutz im Bereich des digitalen Lebens. Und so sehe ich das ja dann auch. Ich will keinen überreden, ich will keinen paternalistisch betrachten und irgendwie abholen. Jeder das macht da, was er macht. Und die Grenzen heute sind so schwimmend, dass es mir darum geht, eher aufzuklären und dieses als Warnzeichen mitzugeben, wenn man sich für Social Media hoch runter immer noch entscheidet, dann ist das so. Ja. Dann habe ich da nichts zu sagen.
Und dann kann man zum Schluss eigentlich wieder bei dem Freiheitsgedanken bleiben. Die Freiheit ist nur gewährleistet, wenn es Gesetze gibt, Regelungen gibt, wenn es Strukturen gibt, die diese Freiheit auch gewährleisten für alle. Das heißt, Freiheit ist immer mit Einschränkungen verbunden, denn ich muss andere einschränken, damit alle in Freiheit leben können.
Ja, also ich war, glaube ich, früher noch mal ein bisschen anders, dass ich dachte, so vom Naturrecht ausgehend muss es anders sein. Nee, aber ich bin bei Ihnen. Also ich glaube, das ist dann der Begriff praktische Konkordanz, was wir eingangs hatten. Also wo beginnt deine Freiheit, wo endet deine Freiheit, weil du in meiner Schnittmenge bist sozusagen. Und das müssen wir vielleicht auch nach der Pandemie nochmal lernen, nicht wieder lernen, das fällt das falsche Wort dazu. In der Gesellschaft war das eigentlich breit aufgestellt. Wir müssen uns nochmal bewusster machen, dass eben dein Recht, mein Recht, in Schnittmenge in der Mitte, darüber sprechen wir und darüber müssen wir sprechen. Und was du abends zu Hause machst, ist mir eigentlich ziemlich egal, solange du kein gefährdest oder irgendwie irgendwas anderes mit veranstaltest. Und es ist ja dann auch immer die Situation entstanden, dass wir den Bürgern und den Unternehmen mehr vertrauen sollen. Tue ich. Ich unterstelle nicht jedem per se, auch nicht als Behördenleiter, dass jeder alles falsch macht. Das kommt in meinem Denken gar nicht vor. Wir machen Fehler. Und ich glaube, herausgelesen zu haben, dass man vielleicht auch über eine Fehlerkultur nochmal sprechen müsste. Wie geht man mit Fehlern um, auch in einer Verwaltung? Wie geht man mit Fehlern in einem IT-Projekt beispielsweise? Das sind spannende Fragen. Da werden wir noch eine nächste Stunde machen müssen, sozusagen. Aber das ist gerade ein bisschen ein Fluss. Sie haben es vorhin gesagt mit der Verbitterung. Ich spüre da keine an der Stelle. Mich motiviert das irgendwann, also nochmal Weihnachtsferien, habe ich mal eine Woche Ruhe und dann geht es dann wieder weiter.
Woche nur. Ja, offensichtlich haben sie auch gute Leute. Also, sie scheinen ja ein gutes Team zu haben. Ja. Man könnte auch sagen, jetzt bin ich in Erfurt gekommen, nach Thüringen. Was sind denn das für Pappnasen, mit denen kannst du gar nicht arbeiten? Scheint nicht so zu sein.
Also, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in meiner Behörde sind absolut, also nicht nur fleißig, das erinnert mich jetzt an Kopfnoten von früher, motiviert, die gucken über den Tellerrand hinaus. Es sind Fachexperten, Champions für ihre Bereiche, haben aber auch das notwendige Maß der Verhältnismäßigkeit, beraten mich sehr, sehr gut in die andere Richtung. Also es ist eine tolle Zusammenarbeit, eine tolle Mannschaft, insbesondere eben auch, weil wir ja technische Sachverhalte zu klären müssen. Und da habe ich ein eigenes Referat mit Informatikern und anderen Fachbereichen. Das ist die Grundlage. Sonst spricht man irgendwo im inhaltsleeren Raum auch. Ne?
Schön. Wir haben jetzt wieder eine Stunde gequatscht und ich habe den Eindruck, dass wir doch wieder nicht alles geschafft haben, weil das so weit das Feld ist. Ja. Und dann kommt man von einem, das ist ja eigentlich schön, zu plaudern. Sie sagen, wir brauchen in diesen Zeiten nicht weniger, sondern gerade mehr Transparenz. So könnte man diese Runde zusammenfassen. Und wer sagt, ey, das interessiert mich jetzt, was die anderen, die ja den ähnlichen Job haben wie der Melzer, die will ich mal sehen. Ich will mal den Vortrag von dem Rossi hören, ne? Der sozusagen dieses Informationszugangsrecht nochmal erläutert. Kann man das tun, sich noch anmelden? Es geht am muss ich mal sagen, in 2 Tagen geht's schon los.
Ja, ich glaube, also bei der Anmeldung direkt vor Ort müssen wir mal gucken, falls was nachher einkommt. Da gab es, glaube ich, eine Frist. Aber online im Stream, das können Sie auf der Webseite nachvollziehen, denn das TLFDI, das ist das, was man vielleicht ja nebenbei, wenn man noch andere Sachen macht. Und gerade bei den Vorträgen, Rossi, ist das etwas, was man
schön im Stream
genau, sich reinziehen kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir da auch technisch keine Probleme haben werden. Das ist ja auch immer so eine Sache bei Technik, Stream, dass da mal was passieren kann oder der Bagger das Erdkabel rausreißt.
Ist übrigens in der Sendung mal passiert, da hat ein Bagger in der Baustelle was gecuttet und da war nur das Mikrofon vom Gast noch an.
Ach so.
Ja, und das ich weiß nicht, wie das passiert, da waren unterschiedliche Stromkreise und dann musste der Gast dann alleine, das könnten
alleine.
Sie, musste alleine weitermachen und dann wurde eine Musik gespielt und so. Das könnten Sie natürlich auch, weil Sie mich nicht unbedingt brauchen, ist dennoch schön mit Ihnen. Ich freue mich, dass Tino Melzer da war, Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die Informationsfreiheit ist wichtig, ein hohes Gut. Das haben wir, glaube ich, deutlich gemacht. Herzlichen Dank, Herr Melzer. Alles Gute für die Konferenz im Augustinerkloster.
Vielen Dank.
Und wenn Sie mal wieder hier in der Gegend sind, kommen Sie doch sehr gern vorbei.
Genau, vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.